Hey Felix, du hast dich heute auf meinen Platz gesetzt.
Das ist doch gar nicht wahr. Du sitzt auf meinem Platz und ich sitze seit 100 Jahren auf dem Platz. Ich weiss nicht, ob das gut kommt heute.
Stammtisch.
Der RevLab-Podcast für Reformiert.
Und dem Forum-Magazin.
Wo wir uns die Meinung sagen.
Und sie auch einmal ändern dürfen.
RevLab.
Alles anders wie immer.
Genau.
Herzlich willkommen zum Stammtisch-Podcast im Namen von Felix Reich, Reformiert, und in meinem Namen Veronika Jehle, Forum. Ich habe dir zum Einstieg eine unnützes Wissen-Frage mitgebracht. Hast du Lust?
Mhm.
Wie lange, glaubst du, ist die Linie, die man zeichnen kann, mit einer Bleistiftmine?
Und das weißt du?
Ja, ich habe es heute früh auf so einem Screen gelesen.
Aha.
Ja.
Und wer hat das ausprobiert? Aber man muss doch dann spitzen.
Jetzt mach's nicht kompliziert, dass es ist.
Wenn man nur Bleistiftmine hat, und wie lang ist die Bleistiftmine? Sind die normiert?
Oh man, ein normaler, handelsüblicher Bleistift.
Und wie fest druckt man? Also wenn man fest druckt, dann...
Stand alles nicht kürzer. Auf dem Screen. Es ja, ist keine wissenschaftliche Analyse, aber mach mal eine Schätzung.
32,47 Kilometer.
Gar nicht so schlecht. Es sind angeblich laut diesem Screen ohne jegliche Details 56 Kilometer.
Eben, und ich druck mehr und habe eine weichere Mine.
Ja,
und genau. Darum stimmt, was ich gesagt habe.
Und hast am Ende des Tages wieder alles richtig gesagt.
Genau.
Und gemacht und überhaupt. Ja, herzlich willkommen nochmal zu diesem Gespräch. Ich möchte gerne einsteigen mit zwei Erfahrungen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und mit dir, Felix, ich bin letztens am Freitag im Bus unterwegs gewesen, in Zug. Bekanntlich ja einer der begüterten Kantone, sagen wir es mal ganz kurz so. Mit einem Kollegen, der länger dort arbeitet. Und dann zeigt er plötzlich, wir waren im Bus, und er zeigt aus dem Fenster und sagt, siehst du den Mann da, der auf der Bank liegt und schläft? Und ich so, ja. Und dann sagt er, ja, das ist der erste und einzige Bettler im Kanton Zug, Obdachloser, den wir hier haben seit langem. Und die zweite Erfahrung, die ich gern teilen möchte, ist, ich war im Bus unterwegs in Zürich, wie jeden Tag, und merke plötzlich am Geruch und auch an der Sauberkeit bzw. Schmutzigkeit der Kleidung der Person neben mir, dass ich offenbar, ja, wie auch immer, ich merke, das ist eine Person, die stinkt und ist schmutzig, stehe auf und gehe weg. Alleine das ist schon mal etwas, worüber man reflektieren muss und kann. Setze mich an eine andere Stelle in den Bus, um zu bemerken, dass wiederum eine Person, die offensichtlich obdachlos ist, mir gegenüber sitzt und außerdem noch eine dritte Person schräg gegenüber sitzt. Und mich hat die ganze Szenerie und auch mein eigenes Verhalten darin sehr beschäftigt. Und mir ist aufgefallen, dass es offensichtlich so sein muss, dass die Zahl der Menschen, die sichtbar werden aufgrund ihrer Armut und Obdachlosigkeit, zunimmt, auch in einer Stadt wie Zürich. Und ich merke, es fällt mir nicht leicht, darüber zu sprechen. Und ich erinnere mich auch in der Vorbereitung auf unserem Podcast, dass wir das Thema Armut als ein mögliches Thema genannt haben und du, Felix, auch recht ins Buchstabieren und ins Überlegen gekommen bist, es dir nicht leicht gefallen ist, darüber zu sprechen. Warum eigentlich, meinst du?
Ja, es kommt vielleicht darauf an, was man, über was man redet. Über Armut reden eigentlich darum eine gewisse Zurückhaltung oder vielleicht sogar Demut, weil ich dann über andere reden.
Mhm.
Aber so wie du jetzt erzählt hast, konfrontiert werden mit Armut, das finde ich eine andere Herangehensweise. Und zugleich, warum ich es gleich wichtig finde, dass man darüber redet, ist, ich kann ja gleich nicht sagen, das betrifft mich nicht, weil mich betrifft es als politisch Handelnde. Also Armut ist ein gesellschaftliches Problem. Mhm. Es ist ein Problem, das wir als Gesellschaft, als politische Gemeinschaft Antworten brauchen darauf.
Mhm.
Und darum ist es mehr als, also kann man sowieso nicht sagen, es geht mich nicht an. Und eben, dass konfrontiert werden, das teile ich und ich teile auch so das subjektive Gefühl, dass es stärker sichtbar ist. Es fällt mir auch in anderen Städten auf. Hamburg, ja, stärker als auch schon. Hm.
Caritas zum Beispiel setzt sich ja sehr stark und grundsätzlich für Armutsbekämpfung auch auf politischer Ebene ein. Vielleicht werden wir später auch noch auf die Ebene kommen, auf die politische Ebene, nämlich die ich sehr zentral wichtig finde, natürlich auch nochmal vielleicht zurück zur Erfahrungsebene. Gibt's Momente, wo du direkt mit Armut konfrontiert bist? Also ich meine, ich habe jetzt da diese beiden Busbegegnungen, Erlebnisse erzählt. Wie du nimmst solche Situationen auch wahr, nehme ich an, beziehungsweise auch noch auf einer anderen Ebene?
Ja, sicher. Also ich meine, man kann ja auch, also ist jetzt ein bisschen die Frage, was von welcher Armut reden wir?
Ja.
Also dass man auch im persönlichen Umfeld Menschen hat oder Menschen kennt, wo man plötzlich merkt, die kommen in eine Situation, wo so das, stark tut. Also Caritas macht ja seine, und das ist ja nicht nur Caritas, sondern es gibt ja die Armutsdefinition, die sagt, wenn ich stark eingeschränkt bin in meinem Handeln, dann bin ich arm. Also wenn ich nicht mehr kann, also ein Hilfsarbeiter kann nicht entscheiden, ich brauche jetzt die Weiterbildung, muss um 20 Stellenprozent reduzieren, und ich könnte das wahrscheinlich, du wahrscheinlich auch. Es gibt viele Menschen, die das nicht können, weil sie einerseits Kursgebühren nicht können zahlen und andererseits nicht können auf das Einkommen verzichten über die Zeit. Und das schränkt den Handlungsspielraum massiv ein, also logisch. Mhm. Auch wir sind, also ja, wir sind alle, wir haben nicht völlige Freiheit, da müssen wir sehr reich sein, um einfach ja. Die Freiheit zu haben. Es geht ja nicht um das, sondern es geht darum, dass die Leute, also wenn es objektiv quasi wichtig wäre, sich besser zu qualifizieren, dann kann man das nicht, weil man eingeschränkt ist, rein finanziell. Und wie schnell das kann gehen, dass man den Spielraum nicht mehr hat, wo man gehabt hat, das beobachte ich auch durchaus so im erweiterten persönlichen Umfeld. Das andere ist, was du sagst, oder was wir jetzt davon geredet haben, so die Begegnung mit Obdachlosigkeit und ich meine, das ist, wenn man in Zürich lebt, dann ist das schon immer so gewesen.
Mhm. Aber weniger sichtbar scheint mir, als jetzt auch im Vergleich zu meiner Heimatstadt Wien oder zu Berlin, du hast Hamburg angesprochen.
Ja, es kommt halt darauf an, was es misst. Und also meine, ich bin im Escher-Weisse-Schule, wo der Letten existiert hat. Und da ist es schon erschreckend ein Gewöhnungseffekt gewesen, das Drogenelend zu sehen. Und das ist ja auch, ja, das ist ein Elend, wo sehr präsent war, so in meiner Teenager-Gimmie-Zeit. Das, ja, also bis hin, bevor man gerade auf der Lettenwiese gut shooten, zuerst muss die Spritze zusammenlesen, der Blattspitz, wo man,
ja.
Also, das ist es, ja, also, das ist ja definitiv besser geworden.
Ja.
Das ist auch jetzt kein Vergleich damit. Genau.
Und auch dort natürlich, wo es unsichtbar ist, macht es ja die Realität überhaupt nicht kleiner. Die Realität von Armut, Formen von Armut in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft. Und ich denke, was du vorher gesagt hast, zeigt ja auch sehr schön schon oder lässt anklingen, so diese unglaubliche Vielschichtigkeit des Themas. Wo es ganz verschiedene Teile und Aspekte gibt, die dazu beitragen, dass Menschen in eine prekärere Situation kommen und wie sie dann damit umgehen. Ich meine, ich habe jetzt nachgelesen, es gibt seit einiger Zeit ein Armutsmonitoring, was die Caritas zum Beispiel macht. Soweit ich weiß, gab es ja lange nicht mal offizielle Zahlen zu Armut in der Schweiz. 700.000 Menschen sind momentan ungefähr betroffen von Formen von Armut, davon auch gar nicht wenige Kinder. Dieses Thema überhaupt greifbar, besprechbar zu machen, ein Stück weit auch in die Mitte unserer Gesellschaft zu holen, ist verrückt, dass wir das besprechen müssen.
Ja, es ist halt, Vielschichtigkeit liegt ja auch eben daran, zum Wissen, von was reden wir überhaupt, oder? Also reden wir von Verelendung, wo dann eben, ich habe jetzt auch von dem Drogenelend geredet, wo auch Suchterkrankungen dazukommen. Jetzt die Zahl von Caritas, die betrifft ja ganz viele Menschen, die völlig unsichtbar und arm sind und wahrscheinlich zwei Jobs erledigen. Also es ist wie völlig eine andere, also Molz ist, glaube ich, völlig eine andere Form, wo Armut eine andere Sichtbarkeit. Ja, aber ich finde schon, also das Bewusstsein, also zum mal so kleine Hoffnungsschimmer sagen, oder? Ich finde zum Beispiel, dass eben meine drei Töchter spielen im FC Wiedeke und dort ist völlig selbstverständlich, dass wenn man ein Trainingslager macht, es nur schon irgendein Turnier, wo man ein Wochenende weggeht, dass dann steht, wer sich das finanziell nicht kann leisten kann, soll sich doch melden. Oder dass man als Eltern kann sagen, wir zahlen das Doppelte. Und das sind so kleine Zeichen, finde ich, dass das durchaus ein Bewusstsein da ist, dass es nicht einfach selbstverständlich ist, dass man sich alles kann leisten kann. Oder alles kann leisten. Es ist ja nicht alles. Wer kann sich schon alles leisten? Aber einfach das Bewusstsein. Genau. Also einfach das Bewusstsein um die Unfreiheit von vielen. Und ich glaube, das ist für mich wie so ein wichtiger, also dass es nicht nur um Geld geht, sondern um die Lebensumstände. Also wenn ich, ja, keine Ahnung, mein Studium fertig habe, Glück habe, dass ich irgendeine Einzimmerwohnung habe, die recht günstig ist, kann ich mit relativ wenig Geld relativ frei sein. Wenn ich aber alleinerziehend bin und drei Kinder und mein Jahr, wo die Kinder klein sind, reduziert haben und darum meine ganze Absicherung tief ist, dann bin ich sehr schnell und völlig unfrei. Und ich glaube, das ist die Vielschichtigkeit.
Es ist die Frage nach Verantwortungen, die du hast. Das ist natürlich auch in verschiedenen Lebenssituationen gänzlich anders. Wir haben jetzt im Forum eine Hauptgeschichte gehabt zu dem Thema, wo eine auch öffentlich bereits bekannte Person, Lilian Sein heißt sie, ihre Geschichte mit ihrer Armut, mit ihrer Obdachlosigkeit erzählt hat und offenlegt. Sehr berührend, finde ich. Sehr ambivalent auch, finde ich, diese Geschichte zu erzählen, obwohl sie sie ja selbst erzählt und obwohl sie sie auch in verschiedenen Kontexten schon erzählt hat. Sie ist auch Surprise Führerin, also so Stadtführerin in Basel. Was ich noch interessant fand, auch darin, die Frage nach dem Helfen. Also die Frage nach Solidarität, aber auch die Frage nach dem Helfen. Menschen, die uns oder die mir so begegnen, wie ihnen helfen. Lilian Sandy sagt jetzt zum Beispiel, sie war froh um Menschen, die sie angesprochen haben, die sie hingewiesen haben auf Unterstützungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Du erzählst von der Möglichkeit jetzt zum Beispiel im Fußballclub von deinen Töchtern, dich solidarisch zu zeigen, indem du vielleicht anderen Kindern eine Mitfahrt ermöglichst oder so. Ich finde das schon noch anspruchsvoll, auch eine Münze in den Becher von einer Person auf der Straße zu werfen, oder? Also.
Ja, das ist eigentlich nicht anspruchsvoll. Das kannst du machen oder nicht. Und tut dir ja eigentlich überhaupt nicht weh.
Ja, aber dieses Paternalistische, was darin auch ist, ich werfe da jetzt eine Münze.
Ja, aber es ist ja die freie Entscheidung von dieser Person, dich um eine Münze zu betten. Also ich finde dort, was mir noch Eindruck gemacht hat, mir hat ja Corinne Dobler, die Pfarrerin, die auch für Sozialwerk Pfarrer Sieber als Seelsorgerin arbeitet, hat ja bei uns im Reformiert die Lebensfrage genau quasi beantwortet. Also Lebensfrage heisst die Rubrik. Mhm. Wie kann ich bettelnden Menschen irgendwie adäquat begegnen?
Mhm.
Und sie hat ganz stark gesagt, egal ob du etwas gibst oder nicht, schau sie an.
Ja.
Ich glaube, das ist das, was mir viele Leute erzählen, so das Gefühl von eben den Impuls vom Wegsitzen, den Impuls vom Wegschauen, ist wahrscheinlich manchmal schlimmer. Und das ist etwas, was ich mir so ein bisschen wirklich versuche, seitdem. Und logisch gelingt es mir auch nicht immer. Manchmal ist man auch, von dieser Konfrontation überfordert. Ich habe schon vor längerer Zeit mal ein Interview gemacht mit dem Lukas Bärfuss zu den Seligpreisungen. Und mir ist das sehr geblieben, eben selig sind die Armen, dass das eigentlich die Überwindung ist von dem Graben. Also es muss schon angesprochen werden, das Ansprechen von den Menschen. Und dass uns, eigentlich nicht die 5 Stutz reuen, sondern Konfrontation damit, wer sind wir, wenn wir unseren Status nicht mehr haben, wenn wir unser Geld nicht mehr haben, wenn wir zurückgeworfen sind auf die bare Existenz. Ist das dann der Spiegel, der uns da begegnet?
Du hast mir das Interview ja geschickt, jetzt noch im Vorfeld, ich glaube, es ist aus dem Jahr 2022, mir sehr, sehr Eindruck gemacht, auch mich sehr berührt, was er da sagt, auch sozusagen, dass du jedes Mal eigentlich auch konfrontiert bist mit der Angst, selber so enden, unter Anführungszeichen, zu können. Und wenn man sich die Geschichten oftmals anschaut, auch die Geschichte von Lilian Sein bei uns im Forum, es geht oft wahnsinnig schnell. Also die Angst selber quasi eben in so eine Situation hineinzukommen, als wäre Armut sozusagen wie, ich glaube, er sagt das sogar wörtlich, Lukas Bärfuss, wie ein Aussatz. Also in dem Moment, wo ich mich konfrontiere oder konfrontiert bin, die Ansteckungsgefahr, unter Anführungszeichen, aber dann auch noch mal tiefer existenziell, womöglich auch, ich meine, ich finde, das ist schon ein weiter Bogen, aber womöglich auch daran erinnert zu werden, dass eines Tages wird auch mir alles genommen. Und wann und wo wird das sein? Ganz am Ende und vielleicht auch schon zuvor. Und ich glaube wirklich, dass das so Ebenen sind, die mitschwingen, jetzt im Bus zum Beispiel aufzustehen und wegzugehen. Aber natürlich, mir ist das noch lange nachgegangen. Ich hätte die Person auch ansprechen können. Ich hätte einfach fragen können, wie geht's? Aber auch da wiederum, es war ja gar keine Situation zum Gespräch. Ich hätte es einfach aushalten können. Warum auch nicht?
Ja, das ist eben das, was ich häufig frage, oder? Dass, jetzt, wenn jemand anderes, also so mit dem, du hast es paternalistisch gesagt, das Wort braucht, das ist auch etwas, oder? Wie gibt es irgendwie einen natürlichen Umgang oder einen unangestrengten, oder? Also wenn ich wegschaue, ist wirklich falsch. Ich finde manchmal aber auch das Übertriebene von, ja, ich gebe da kein... Also manchmal gibt es ja so Leute, die dann sagen, nein, 2 Franken gibt er nicht, aber komm, wir gehen zusammen einen Äpfel kaufen. Dann hast du etwas gesund und kaufst keine Drogen. Das kann ich zum Beispiel nicht ausstehen, weil ich finde, hey, der Mensch, der will jetzt von dir einfach 5 Franken oder nimmt er 10. Und für was er es ausgibt, ist dann seine Entscheidung. Und wenn er ein Brötchen hätte wollen, dann hätte er mich nach einem Brötchen gefragt. Und,
ja.
Und ich muss, und wenn ich sage, nein, sorry, aber ein Anschauen, mir ist noch nie passiert, dass jemand dann irgendwie... dass das irgendwie schwierig geworden wäre oder so. Und ich glaube, das ist so wie, also mir kommt jetzt in den Sinn, wenn jetzt jemand besser situiert neben mir im Bus sitzt, habe ich auch nicht das Gefühl, ich müsse mit dem anfangen schwätzen.
Ja, absolut.
Oder? Das ist so ein bisschen das.
Ja.
Ja, es ist vielleicht, wenn man ehrlich ist, ja, es gibt vielleicht, also den entspannten Umgang kann man nur immer wieder einüben, und ich weiss auch nicht, ob entspannt das richtige Wort ist. Es ist ja wichtig, dass man, eigentlich ist es ja gut, dass man, es ist ja interessant, man wird innerlich berührt, also es trifft einen, mhm, und zugleich hat man Angst vor der Berührung. Es ist wie so beides. Und dort eben, der Lukas Berfoss macht die Brücke zum Aussatz. Und ich glaube, das ist schon da. Also ich glaube, darum sind die Geschichten aus dem Evangelium so stark, weil die davon erzählen, was es heisst, auf die Menschen einfach aufeinander zuzugehen.
Ja, ich finde das einen interessanten Zugang zu den Seligpreisungen, zu sagen, Jesus thematisiert das.
Und nimmt sie mit.
Und es berührt sie mit. Es ist eine der Formen, wie Leben ist, real, oder? Und das hat seine Bedeutung und wird benannt und wird von daher auch sichtbar gemacht. Und ja, dem Menschen ins Gesicht zu schauen und ihn als Menschen wahrzunehmen. Was ja auch in jeglicher Situation oft gar nicht einfach ist. Eben auch der super reichen Person, die vielleicht Gesichtsoperationen offensichtlich hat machen lassen, einfach ins Gesicht zu schauen und sie als Mensch so anzunehmen, wie sie ist, ist mitunter vielleicht gar nicht viel einfacher. Also mir persönlich fällt es manchmal gar nicht so viel einfacher. So jetzt im Bus zum Beispiel. Also schon, ja. Das Beispiel von dem Obdachlosen im Zug, auf dem ich mein Kollege, der da arbeitet, hingewiesen hat, ist vielleicht schon auch noch interessant, weil offensichtlich, so hat er mir zumindest kurz erzählt, löst dieser Mann vielschichtige Diskussionen aus, bis hin zu, also Menschen, die sagen, das kann und darf hier nicht sein, verschwinde, bis hin zu Menschen, die helfen wollen oder auch helfen, bis zur Politik, die oder lokale Politikerinnen und Politiker, die darüber diskutieren, anlässlich dieses Menschen, der da jetzt präsent ist, wie gehen wir neu damit um? Ist natürlich auch wiederum die Frage, ist das einfach ein Diskutieren über, wie bekommen wir den da weg? Oder wie gehen wir an die Ursache? Und da werden wir jetzt vielleicht auf der politischen Ebene, was da möglich sein könnte. Weil ich meine, was ich natürlich interessant fand, was ich auch bei Caritas gelesen habe, dass es natürlich auch ein Demokratie-Thema ist, in dem eine Minderheit, obwohl es keine kleine Minderheit ist, aber eine Minderheit von Armut betroffen ist, ist immer auch die Frage, wie kriegst du Mehrheiten, um in diesem Thema was weiterzukriegen?
Ja, also ich glaube, dass Zug, ich bin nicht sicher, ob es dort keine Armut gegeben hat, aber es ist halt so, viel Städte so im Sog von Zürich haben einfach das Glück, dass es Zürich gibt. Also
Menschen, wie meinst du? Also,
ja, weil halt das ist, also viele Menschen strandet in Zürich, die ja nicht aus Zürich sind, weil es eine höhere Anonymität hat. Es gibt die Angebote für betroffene Menschen.
Ja, der Mann ist offensichtlich ein Zuger. Das ist ja interessant.
Eben, aber es gibt sicher viele Zuger, die dann halt auf Zürich sind. Vielleicht ja. In seiner Situation. Ich weiß es nicht, aber das ist, glaube ich, schon auch so. Also das ist ja zum Beispiel die Diskussion gewesen, dass das Alte eine Notschlafstelle muss auftun. Ich glaube nicht, dass das, vielleicht hat es dort auch zugenommen, aber es ist sicher nicht das Phänomen, wo erst dann auftaucht ist, sondern die Menschen sind halt irgendwie auf Zürich in die Notschlafstelle. Ja, ich finde, also an eurer Geschichte, wo die betroffene Person erzählt, was mir so...
Lilian Senjes.
Ja, genau. Was mir dort so ein bisschen hängen geblieben ist ihre sehr, sind schon fast verbitterte Blick auf das Sozialsystem. Mhm. Also sie sagt, es ist ungerecht und gut, ungerecht ist wahrscheinlich ein System immer. Ich glaube nicht, dass in dem Bereich es... Oder was heisst gerecht, oder? Also ein System zu finden, auch ein administratives, wo jedem Individuum gerecht wird und jeder Lebenssituation, das gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber sie unterstellt ja, dass das quasi von schlechten Menschen erfunden ist. Also dass quasi etwas wo so ein schlechtes Menschenbild dahinter steckt. Und das würde ich jetzt, glaube nicht teilen.
Mhm.
Ja, und das ist, und die Ursachen, wo auch Caritas beschreibt und so, das ist immer die Frage, wie geht man die an, oder? Also, dass zum Beispiel Teilzeit ein grosses Risiko ist. Sichert man das einfach vom Sozialsystem her besser ab? Oder versucht man, insbesondere Frauen, die Möglichkeit zu geben, eben nicht müssen, ständig zu reduzieren und Teilzeit zu arbeiten, um das Risiko vermindern? Eben, dass dann Rentenlücken entstehen und die zweite Säule nicht dreht. Also, es ist immer ein bisschen die Frage, wo setzt man an?
Ja, und wenn's ganz trivial wäre, wäre es wahrscheinlich eh auch schon besser oder anders. Was mich noch tatsächlich geflasht hat, einmal mehr, die Erinnerung daran, wie sehr auch der Weg zum Sozialamt Menschen ja zusätzlich nochmal in eine Spirale von Schulden und Armut treiben kann. Also das Sozialsystem oder jetzt die Möglichkeit, Sozialgelder zu beziehen, ja als Idee zu überbrücken in anspruchsvollen Situationen und aber gleichzeitig von Betroffenen zu hören, dass es da offensichtlich eine unglaubliche Angst gibt angesichts der der Komplexität vom System, sich überhaupt dem anzuvertrauen oder da Unterstützung zu beziehen, aus lauter Angst dann in die Fänge eines Systems zu geraten, aus dem ich gar nicht mehr herauskomme. Ich merke auch, ich verstehe im Detail viel zu wenig, um das jetzt komplex und abschließend zu diskutieren. Aber mir scheint so einmal mehr, und das ist vielleicht schon auch eine Schattenseite von Demokratie, klarerweise dort, wo einfach marginalisierte Gruppen, Minderheiten betroffen sind, ist es immer und immer wieder schwierig, zu Fortschritten, zu Konsensen, zu Verbesserungen zu kommen.
Bin ich jetzt nicht sicher. Also ich finde, unser Sozialsystem grundsätzlich ist ja ein Fortschritt. Also
ja.
wenn ich jetzt auf die letzten 100 Jahre schaue, dann finde ich, dass haben wir sehr viel Fortschritt gemacht. Die Frage ist halt, und das immer bei einem grundsätzlichen Konsens natürlich, es ist ja der politische Wille, dass es gewisse Hürden gibt, vom Sozialsystem zu profitieren, dass auch ganz bewusst, also ob das die Fänge des Systems sind, weiss ich nicht, aber es ist natürlich quasi Sozialhilfe nicht zu attraktiv machen, das ist natürlich ein politischer Konsens.
Ja.
Und ich finde, den kann man sogar... Also da gibt's sogar Argumente dafür. Also ich finde zum Beispiel die Frage, also mir ist sehr ein wichtiges Anliegen, dass Prämienverbilligungen, Sozialhilfe wirklich dort ankommen, wo es gebraucht werden. Und wenn man dann sagt, man will irgendwie den Mittelstand mit Prämienverbilligungen helfen, dann frage ich mich, ist das wirklich nötig? Oder auch, ja, die Steuern, die ich zahle, das finde ich völlig in Ordnung. Ich finde mich nicht der geschröpfte Mittelstand.
Mhm.
Und ja, also wenn ich schaue, in was für einem Staat ich darf leben, wie der funktioniert, ja, dann zahlt man halt entsprechend Steuern und für mich ist zum Beispiel, eben, das ist für mich ganz ein wichtiger Grundgedanke, dass es dort ankommt, wo Menschen in prekären Situationen sind. Und das System ist halt ein bisschen auf das aus, also die Hürden sind halt dann auf das ausgelegt, dass ich mich muss, man sagt immer so schön, ja, Menschen wieder in Arbeit bringen. Und wie passiert das?
Also, ja, das sind wir wieder bei der Komplexität, weil es ist unendlich vielschichtig.
Oder?
Also ich bin da in der Argumentation jetzt sehr bei dir, also hinsichtlich auch dessen, dass der Sozialstaat, wie er auch hier ist, das Sozialsystem, eine unglaubliche Errungenschaft ist. Und auch, dass eine Frau wie Lilian Sen jetzt in unserer Geschichte ihre Obdachlosigkeit überstehen kann und auch sich wiederfinden kann in einer anderen Lebensform nach und nach, dass sie die Stimme bekommt und das auch möglich ist, öffentlich zu sprechen, zu kritisieren, allein diese Dinge, oder? Das ist ja man könnte sagen, weltweit einmalig. Nein, es ist nicht einmalig. Es gibt Gott sei Dank andere Orte auch noch, aber es ist eine unglaubliche Errungenschaft. Ich denke einfach, die Kritik, soweit ich das verstanden habe, ist ja nicht, dass es Kriterien gibt, wann du jetzt zum Beispiel Sozialhilfe empfangen kannst und wann eben auch nicht, sondern dass halt Menschen, die tatsächlich Anspruch hätten auf Sozialhilfe, Sorge haben oder Angst haben, das nicht zu beziehen, aus lauter Sorge dann andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel ihren Aufenthaltsstatus oder auch in eine Schuldenfalle zu geraten, also einfach aus anderen Fragen heraus sich das dann nicht trauen.
Ja, aber das eben, da bin ich bei der Geschichte, also das ist ja wie etwas anderes. Also das mit dem Aufenthaltsstatus, das ist eine prekäre Situation. Mhm. Also dass ich muss Angst haben, und das ist natürlich der klare politische Wille. Also da gibt's einen Konsens, dass man das will, dass man da Leute, ja, dass der Aufenthaltsstatus an die wirtschaftliche Unabhängigkeit gebunden ist. Das ist ein politischer Wille. Und das bedeutet halt dann, dass man Menschen, wo Angst haben, ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit zu verlieren, oder sie eigentlich schon längstens verloren haben, aber dass das quasi auskommt, dass die dann die Sozialhilfe nicht beziehen. Und das ist weggegeben. Und über das kann man politisch diskutieren. Aber ja, das ist gewollt. Das ist wirklich gewollt.
Ja, klar. Das ist sicher ein guter Teil dessen, nicht einfach nur Komplexität des Themas, sondern auch gewollt und darin auch wiederum zum Teil aus nachvollziehbaren Gründen gewollt. Das ist sicher schon so.
Was ich beim anderen nicht ganz draus komme, also dass man in die Schulden fallen geraten, weil man Sozialhilfe bezieht, ich glaube, es ist häufig eher der umgekehrte Fall, dass sich Leute verschulden, weil sie eben keine Sozialhilfe beziehen. Und da gibt es ja auch durchaus Kampagnen, also es steht ja auch bei der Caritas von Kommunen, die versuchen zu informieren, dass die Leute wissen, auf was sie Anspruch haben.
Mhm.
Weil das ist manchmal nicht, das ist komplex. Also wissen, wie Prämienverbilligung
ja, und es ist auch oft mit Bürokratie verbunden. Das musst du genau auch können und wollen. Aber auch das, es gibt ja Gründe. Also es muss ja auch auf eine Art bürokratisch sein, sonst wird das ja wieder intransparent. Ja, es ist,
aber das ist sicher eine Hürde, also für viele Menschen überhaupt wissen, auf was habe ich überhaupt Anrecht.
Ja, die Komplexität und auch das Schwere, das zu verstehen und zu durchdringen, wird ja auch von vielen, gerade auch Betroffenen, denke ich, kritisiert und wahrscheinlich auch zu Recht kritisiert, wie viel es braucht, das System nachvollziehen zu können. Was mich bewegt, ist, wie siehst du das? Machen Kirchen in dem Bereich genug? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen eine große Frage, kann man auch auf alle Themen fragen. Und es ist so eine unkonkrete Frage. Aber gerade jetzt in dem Bereich Armut, wir haben auch schon über die Seligpreisungen gesprochen, sind da vorbeigekommen, zentraler Gehalt des Evangeliums da präsent zu sein und diese Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Ich meine, wenn man in unsere Kirchen geht, das sind doch auch bürgerliche Gemeinschaften, denen es plus minus gut geht, sage ich jetzt mal sehr salopp und undifferenziert.
Also, das ist aber auch okay. Es kommt darauf an, also
was ist okay, dass es eine bürgerliche Kirche ist oder dass
ich jetzt nein, sage? Ich würde nicht sagen, es ist eine bürgerliche Kirche, aber wenn es ein Gottesdienst ist mit bürgerlichen Menschen, die sind ja nicht irgendwie mehr oder weniger oder näher oder weiter vom Evangelium weg, hoffentlich. Also ich finde, es ist auch so ein bisschen schwierig. Also wenn ich das Evangelium verstehe, sagt es nicht, die Armen sind im Zentrum und die anderen sind draussen, sondern die Armen sind einfach auch im Zentrum. So.
Aber Lukas Berfuss, um nochmal auf das Interview zu kommen, sagt an einer Stelle schon, wo dann auch über die Ewigkeitsdimension gesprochen wird, ob die Zürcherinnen und Zürcher jemals ins Himmelreich gelangen, weil ja das Nadelöhr für die Reichen so schwer zu passieren ist. Also ich meine, ich denke, die Kritik müssen wir uns auch als Mittelstand natürlich schon gefallen lassen.
Ja, aber wenn das so wäre, dann hätten wir ja Kirche umso nötiger, weil wir dann nicht aus der Nadelöhr passen. Also,
ach so, weißt du, ja, ja, natürlich.
Da hätten wir jetzt umso mehr, müssten wir umso häufiger killen. Nein, ich weiss nicht, macht Kille genug, das ist ja immer so ein bisschen, eben, du hast es schon gesagt, so ein bisschen eine schwierige Allgemeinfrage. Ja. Und dann ist die Frage, wer ist Kille? Also, Caritas ist auch Kille, Hex ist auch Kille. Ich finde auch Sozialwerk Pfarrer Sieber ist Kille. Das heisst nicht, dass ich das jetzt irgendwie auslagere an die Hilfswerke und sage, jetzt kann ich bequem in die gut situierte, Gottesdienst gehen, was eben, genau. Das meine ich nicht damit, aber ich finde einfach, das ist auch Kirche. Und da macht Kirche wirklich viel. Ich finde auch, gerade in der Pandemie, mit der Soforthilfe, die sehr schnell aufgezogen worden ist, hat zum Beispiel gerade Kirchengemeinde Zürich, viel gemacht und das im Blick gehabt. Von dem her habe ich schon das Gefühl, aber dass wir als Kirche und eben, ich glaube, das ist mir wichtig, wir alle sind ja Kirche, und was wir am Anfang besprochen haben, die Frage nach wie gehen wir damit um, wenn so jemand neben uns sitzt, egal im Bus oder in der Kirche, das ist die Frage, wie gehen wir mit dem um. Und ja, ich weiß nicht. Also jetzt, wenn Kirche auch Gottesdienst ist oder wenn man Gottesdienst denkt, dann vielleicht das die Frage, ja.
Was mein Eindruck ist, stark ist, also du hast jetzt die drei Hilfswerke, Pfarrer Sieber, Hex und Caritas, nochmal benannt, und es wäre wahrscheinlich das eine oder andere mehr noch, aber das sind sicher so die großen. Ich glaube ja, in meiner Wahrnehmung gibt es sehr viel Know-how gerade zu dem Thema, gerade dort. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal das Armutsmonitoring hernehmen, das durchgeführt wurde, als eines der ersten konkreteren Erfassungsmethoden, wie viele Menschen betroffen sind, wo es vorher keine Statistiken gibt oder gab, dann sind das ja veritable Beiträge auch, um den politischen Prozess, den gesellschaftlichen Prozess mitzugestalten und mitzuprägen und das Thema eben gerade nicht unter den Tisch fallen zu lassen, weil es vielleicht ein Minderheitenthema ist oder weil es so ein unschönes Thema ist, bis hin, dass es uns an unsere eigene Vergänglichkeit erinnert und so weiter. Und das, da denke ich schon, vielleicht sind Kirchen gerade in dem Bereich sogar die Federführenden. Also ich drehe jetzt den Spieß mal ein bisschen um.
Ja, also wenn ich dir jetzt zusage, ich weiß aber gar nicht, ob es ein Minderheitenthema ist. Also ich glaube, theologisch oder im Evangelium ist garantiert kein Minderheitenthema. Und da finde ich schon, jetzt so eben, es ist ja gut, wenn man zulässt und merkt, habe ich vielleicht gar nicht recht gehabt oder sicher nicht alles gesagt. Ich finde, Armut geht ja auch mich an als der, der genug hat. Und die Frage nach dem Verzicht und die Frage nach dem Besitz, die wirft ja das Evangelium sehr unbequem und immer wieder sehr provokativ auf. Und ich glaube, diese Frage gilt es immer wieder zu verhandeln, und zwar auch sehr unbequem und selbstkritisch zu verhandeln. Wo könnte ich eigentlich verzichten, wo könnte ich teilen? Und unabhängig davon, ob jetzt Armutskriterien erfüllt sind oder nicht, aber immer wieder das in Erinnerung zu rufen, was auf wie grossem Fuß lebe ich eigentlich? Und zu Lasten von wem? Und ich meine, das ist eine ganz wichtige Frage. Und auch eine unbequeme. Und überhaupt kein Minderheitenthema, sondern eins, also, wo ich eigentlich mir wünsche, dass wir in der Kirche einen Raum haben, um diese Frage immer wieder aufwerfen.
Kommt dazu, dass es ja, also ich denke, das meinst du auch mit dem, was du sagst, aber so, dass es ja auch definitiv nicht nur um materielle Armut geht. Also ich würde Jesus schon so lesen, dass er in erster Linie wahrscheinlich jetzt mit dieser Seligpreisung das meint, also materielle Armut, ist aber eben bei Gott nicht die einzige Form von Armut und die einzige Form der Frage, wo fehlt es in meinem Leben, in meinem eigenen Handeln, wo gibt's auch Mangelerfahrung, trotz allem, was ich habe und so. Eine andere Dimension, ich weiß nicht, ob ich die jetzt so richtig buchstabieren kann, aber ich muss nochmal auf Lukas Barefuß zurückkommen. Ich fand es schon ziemlich genial, auch was er da alles gesagt hat in diesem Interview, dass ja, wie, als wärst du in der Armut, was auch immer für eine Form von Armut das jetzt ist, wie nackter und deswegen mehr der Erfahrung ausgesetzt. Also ich weiß nicht, wie genau er das formuliert hat, aber dass Reichtum eigentlich die Erfahrung tötet oder so in etwa. Weil du wie quasi geschützt bist durch deinen Reichtum, aber auch wie in Watte gepackt, ist jetzt mein Wording, und viele Erfahrungen gar nicht mehr an dich herankommen. Kommt mir auch wiederum Lilian Sen in den Sinn, die sagt, sie hat eigentlich erst auf der Gasse Großzügigkeit erlebt und hat auf der Gasse auch selbst erst gelernt, demütig, treu, großzügig sich zu verhalten. Das ist ja schon eine interessante Dimension, die auch wiederum sehr jesuanisch ist, wenn du quasi vieles weggibst von dir, von vielem ablässt, vieles quasi die verzichtest, dich verabschiedest, dass du auch in eine andere Form von Existenz finden kannst. Heikel natürlich, durch sowas materielle Armut irgendwie schön zu reden und zu sagen, das sind ja die, die eigenen Erfahrungen machen. Aber das ist jetzt, die eigentlichen Erfahrungen machen. Aber das ist jetzt nicht das, was ich sagen wollte.
Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie eine Romantisierung ist oder so, sondern eher wahrscheinlich schon ein existenzielles Zurückgeworfensein und eine Form von Bedürftigkeit, wo ich dann wirklich von anderen abhängig bin, also und zwar sehr existenziell. Für mich hast du jetzt überhaupt nicht schön geredet, sondern ja, es scheint eine Erfahrung zu sein und eben die Armutserfahrung hat ja der Lukas Barefuß in seiner Biografie.
Stimmt, genau, er hat die ja selber gemacht.
Ja,
genau.
Als Jugendliche.
Ja.
Oder jungen Erwachsenen. Und ja, ich glaube, das ist, da kann ich nur zuhören.
Ja.
aber was eben so ein bisschen die grössere Dimension, die mir wirklich wichtig ist, und das eben so die Frage, was besitze ich eigentlich, auf was habe ich eigentlich Anrecht, wir reden immer so viel, wir haben uns etwas erarbeitet und so, und ich würde schon auch sagen, dass man das durchaus kann, aber wie viel eigentlich? Also sich auch immer wieder der eigenen Privilegien bewusst werden und eben die grosse Frage nach dem Teilen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich durch alle biblischen Texte durchzieht. Die Frage, was kann ich teilen? Und wie müssen wir auch als Gemeinschaft viel mehr mitteilen. Und zwar sowohl materiell, vielleicht auch teilen im Sinn von mitteilen. Unsere Fragen, unsere Unsicherheiten. Also das sind so, ja selbst, das immer wieder mit dem, bei dem Beispiel, wie begegne ich eine Person, wo mir jetzt schon das dritte Mal Surpreis am Wochenmarkt verkaufen will, mache ich einfach einen Bogen und es ist mir peinlich, schon wieder Nein zu sagen, weil ich das letzte habe, oder bin ich ganz ehrlich und sage, hey, im Fall heute nicht, vielleicht nächstes Mal wieder, aber ich schaue an und ich teile mich mit, oder? Das finde ich schon sehr wichtige Fragen und wo wir vielleicht irgendwie anders miteinander könnten umgehen.
Ja, was ich so wie mitnehme auch von unserem Gespräch, ist einmal mehr diese Erinnerungen, dieses Mitteilen, dieses ganz banale Hinschauen, Wahrnehmen, Menschlichkeit. So, dass, wann immer ich selbst in diese Haltung komme, und hoffentlich ist es nicht zu selten, merke ich ja auch, dass es das ist, was möglich ist, oder auch das ist, was nötig ist.
Ja, genau. Und dass es Teile eben nicht nur das Mitteilen ist, sondern halt schon auch über das Portemonnaie geht. Also, das ja. Dann auch. Also,
es ist ein Teil und ein wichtiger Teil von alledem.
Ja, ja. Also Kollekte gehört dazu.
Ja, herzlichen Dank für diesen spannenden Austausch. Einmal mehr, lieber Felix. Ihr könnt uns gerne Rückmeldungen schreiben. Meine Mailadresse wäre veronika.jehle@forum-magazin.ch.
Und mir könnt ihr schreiben auf felix.reich@reformiert.info.
Dann wünschen wir euch noch einen schönen, wachen und menschlichen Tag.
Ciao miteinander.
Tschüss. RefLab.